ARD. Zu Beginn noch ein kurzer Hinweis. In dieser Episode werden Themen im Zusammenhang mit Suizid behandelt. Bitte passt auf euch auf.
Die Toten, die sich uns entziehen. Wie können wir sie erreichen?
Rede mit ihnen.
Reden kann ich nur mit den Lebenden.
Dann sprich mit ihnen. Erzähle.
Wem jetzt?
Unserer Mutter. Erzähl ihr die Geschichte. Denk dir etwas aus.
Warum gerade ich?
Weil du es kannst.
So wie ich es erzählen kann, ist es nicht gewesen.
Trotzdem.
Mutter haben. Von Ruth Johanna Benrath. Teil 2.
Von dem entscheidenden Tag würde ich so erzählen. Der 13. August 1961 war ein heißer Sonntag im Spätsommer. In Bonn würde man nach dem Kirchgang am Rheinufer entlang flanieren. Dieser Sonntag, der später in die Weltgeschichte eingehen würde, sähe aus wie ein Gemälde. Die Kinder würden auf den Uferwiesen durcheinanderrennen, ihr Lachen würde über das Ufer hallen und sich über den Fluss hinweg verlieren.
Stopp! Woher weißt du das?
Ich stelle es mir vor. Ich habe Röntgenaugen und schaue in die Zukunft der Vergangenheit.
Egal, wie du das machst, die Hauptfrage ist doch, wo war die Mutter unserer Mutter an diesem Tag?
1908, 1932, 1967. Mutter werden. 13. Februar 1967. Tochter sein.
24. Oktober 1967. Lottchens Handsprache und Fingerspiel. Sie bekommt wieder einen neuen Ausdruck.
Auch ihr würdet an diesem Sonntag losziehen. Mit Ausnahme deiner Mutter. Sie musste im Heim bleiben, um sich auf ihre neue Stelle vorzubereiten. Am Montag, den 14. August 1961, könne sie im Heim Waldfrieden als Altenpflegerin antreten, stand in dem Schreiben, das ihr das Amt für Flüchtlingsangelegenheiten übermittelt hatte. Das war morgen. Dabei hatte sie in Altenpflege keinerlei Erfahrung.
Was genau sind ihre Gedanken?
Soll ich mir das auch ausdenken?
Aber ja.
Dann muss ich einen Schritt zurückgehen. Januar 1961. Was fällt dir zu diesem Datum ein?
Nicht viel. Eigentlich nichts.
Nichts?
Dann erzähl's mir. Oder besser, erzähl es ihr.
Es könnte so gewesen sein. Nachdem ihr euch im Flüchtlingsheim in Bonn notdürftig eingerichtet hattet, saß die Familie an den langen Winterabenden zusammen. Man sprach nicht viel. Alle Hoffnungen auf einen Neuanfang waren geplatzt. Das Blumengeschäft des sogenannten Bekannten gab es nicht. Jetzt brauche jeder eine neue Arbeit, sagte dein Vater. Wir müssen nach vorn schauen.
Hat er das wirklich gesagt?
So wie wir ihn kennen, ja.
Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach Paragraph 1 Absatz 2 des
Das Papier hat er bis zu seinem Lebensende aufbewahrt. Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach Paragraph 1 Absatz 2 des Notaufnahmegesetzes sieht das Vorliegen eines Rechtsanspruchs bei Vorhandensein einer besonderen Zwangslage vor. Es bedarf einer persönlichen Anhörung des Antragstellers und eines einstimmigen Beschlusses des Aufnahmeausschusses. Nachdem ihr die Aufenthaltsgenehmigung erhalten habt, vergehen Wochen, bis jeder von euch eine Arbeitserlaubnis bekommt. Denn erst als auch diese Hürde genommen ist, kann die Stellensuche beginnen. Die Behörden, bei denen dein Vater vorspricht, halten sich bedeckt, bis sie schließlich doch ein paar Adressen rausrücken. Ob sie dort jemand aus der Ostzone nehmen würden, erklärt die Dame vom Amt für Flüchtlingsangelegenheiten, ohne mit dem Tippen aufzuhören, wisse sie nicht. Ihr mitleidiger Blick. Ihr werdet hier nicht gebraucht.
25. Oktober 1967. 8 Uhr Start in den Schwarzwald, Pilznachmittag. Auseinandersetzung mit Otto. auf der Heimfahrt stumm.
Das oberste Ziel deines Vaters war es, so schnell wie möglich eine eigene Wohnung zu finden. Für euch vier war das Zimmer einfach zu klein. Zwei Stockbetten, Klos und Waschräume auf dem Flur. Der einzige Rückzugsraum war die eigene Matratze. Deine Eltern lagen getrennt voneinander in ihren Betten. Deine Mutter legte sich ein Kissen auf den Kopf, um sich gegen die Stimmen abzuschirmen, die bis spät in die Nacht durch die Sperrholzwände drang. Manchmal streckte dein Vater abends die Hand nach ihr aus, aber sie war schon eingeschlafen.
Wie viel Erde braucht der Mensch?
So viel wie für einen hingestreckten Körper.
Ich kann es nicht leiden, wenn meine Kleider verschwinden.
Niemand nimmt dir etwas weg.
Wenn ich nicht im Zimmer bin, durchwühlt jemand meinen Schrank.
Die Pflegedienstleitung muss die Wäsche zur Reinigung abholen.
Man darf mir nicht einfach etwas wegnehmen, ohne zu fragen.
Aber
wir haben alles verloren.
Was meinst du damit?
Man darf mir die Wäsche nicht wegnehmen.
7. November 67. Kindersachen entfleckt. Lottchen schreit vor dem Einschlafen wieder viel.
Nachts im Wohnheim im Stockbett. Deine Mutter liegt unten, du oben. Unter dir zittert es leicht, fast unmerklich. Kann sie auch nicht schlafen? Als du dich zu ihr herunterbeugst, siehst du, dass sie weint. Schnell ziehst du den Kopf wieder zurück. Wenn sie nicht will, dass jemand sie weinen sieht, steht es dir auch nicht zu, es zu wissen. Oder sie zu trösten.
Das darfst du niemandem erzählen.
Bevor ich im Pflegeheim nach 4 Monaten zum ersten Mal wieder durch die Besucherschranke treten darf, muss ich mich im Vorraum in eine Liste eintragen. Ich bin so aufgeregt wie vor einem Rendezvous. Als ich vor dem Zimmer meiner Mutter stehe, schallt mir ein Bachchoral entgegen. In überhöhter Lautstärke läuft gerade »Jesu, meine Freude«, eine CD, die wir Kinder ihr geschenkt haben. Während ich das Zimmer betrete, schrauben sich die Soprane lautstark in die Höhe. »Jesu, meine Zier«. Wie immer liegt meine Mutter angezogen auf dem Bett. Ich rufe sie, aber sie hört mich nicht. »Ach, wie lang, ach, lange ist dem Herzen bange«, und verlangt nach dir. Als ich an ihr Bett trete, schaut sie mich an, als wäre ihr gerade ein Geist erschienen. Als müsste sie sich erst besinnen, wer vor ihr steht. Während ich mich über sie beuge, um sie zu begrüßen, lässt sie ihre Fingerspitzen über meine Stirn gleiten. Vorsichtig fährt sie mit dem Zeigefinger meine Augenbrauen nach, als wäre sie blind und müsste mein Gesicht abtasten, um zu wissen, wer ich bin. Sie streicht behutsam über meine Wangen bis zu meinem Mund. Dabei lächelt sie. Erkennt sie mich nach so langer Abwesenheit? Ich bin dein Kind.
16. November, Totensonntag. Gedenken an Mumie. Zerschlagen. Otto liest abends im Bett Witze vor.
Meine Mutter tastet meine Lippen ab. Dann zieht sie mich nah zu sich heran. Sie will mir einen Kuss auf den Mund geben. Noch nie in meinem Leben habe ich von meiner Mutter einen solchen Kuss bekommen. Reine Gegenwart. Ihr Kuss. Nimm dieses Leben. Erzähle es. Ich bin dein Kind.
Wer sagt das und zu wem? Die Tochter zu ihrer Mutter oder die Mutter zu ihrer eigenen Mutter?
Jede Mutter ist eine Tochter.
Die Tochter der Tochter der Tochter.
Eine Reihe, die ins Unendliche führt.
Nabelschnur des Erzählens.
Die Adressliste, die euch das Amt für Flüchtlingsangelegenheiten vorgelegt hatte, ergab nur für dich einen Treffer. Eine Lehrstelle in Köln. Als Buchhändlerin. Du konntest dein Glück kaum fassen. Mit dem D-Zug brauchte man nur 1 Stunde von Bonn nach Köln. Dann hatte auch dein Vater Glück. Er bekam eine Aushilfsstelle als Museumswärter, auch in Köln. Für deine Mutter war immer noch nichts dabei. Wenn es seine Schicht im Wallraf-Richarts-Museum zuließ, nahm dein Vater morgens denselben Zug wie du. Der schimmernde Rhein zog an euch vorbei, breiter als die Euler. Dein Vater las die Westdeutsche Zeitung, vor allem die Rubrik »Meldungen aus der Ostzone«. Anschließend würde er wie ein Zinnsoldat neben metergroßen Ölbildern in breiten Goldrahmen Wache halten. Neben Liebermanns Rasenbleiche stand er besonders gern. Zwei Bäuerinnen breiten frisch gewaschene Bettlagen auf der Wiese aus. Weiß leuchten sie unter den Apfelbäumen, im Hintergrund eine Kuh. Er könnte sich in das Bild hineinlegen. Erde zwischen den Händen spüren, Gras unter den Füßen, schreiben ohne Gegenstand. Ich will einfach nur da sein. Vom Wind weggestrichenes Gras. Umgelegte Halme.
Erzähl weiter.
Dieser Sonntag im August. Wie könnte er ausgesehen haben? Sitzt deine Mutter auf der unteren Matratze des Stockbetts und sortiert die Papiere, die sie dem Arbeitgeber vorlegen muss? Gesundheitszeugnisse, Impfpass. Ist es das, was sie so ermüdet? Die vielen Formulare? Und immer wieder der Meldebogen im Rahmen des Bundesnotaufnahmeverfahrens. Sie ist nur ein Name auf dem Papier. Mein Name. Blatt für Blatt legt sie auf die Bettdecke. Sich selbst im Griff haben. Geburtsort, letzter Wohnsitz, Fluchtgrund, in der DDR zurückgelassene Vermögenswerte. Haltung bewahren. Der Heuwender, der Kartoffelroder. Ihre Hand fängt an zu zittern.
Die Kleeböcke, die Windfeger.
Sie schiebt die Papiere beiseite und schaut in die Ferne.
Sie hat alles eingepackt, was sie mit Blicken mitnehmen kann. Die rote Hacken, den Gabenbinder, den Häufelflug.
Das ist jetzt alles totes Inventar auf einem Meldebogen der Bundesrepublik Deutschland.
Die rote Hacken, den Gabenbinder, den Häufelflug.
Sie zerreißt die Papiere. Langsam und gründlich.
Den eigenen Namen nicht preisgeben.
Nicht diejenige sein, die die Hühner im Stich gelassen hat.
Papierschnipsel schiebt sie unter das Kopfkissen.
Jemand muss nach Hause zurück, um nach den Bienen zu sehen, nach den Forellen, den Apfelbäumen.
Jemand hätte dort bleiben müssen. Jemand hätte dort bleiben müssen.
17. November 67. Lottchen geht tapsend an der Hand, schneidet viele Grimassen.
Deine Mutter schaut sich im Zimmer um, ob es in Kesselsheim auch so heiß ist. Sie schiebt alles beiseite und legt sich auf das gemachte Bett. Keiner von ihrer Familie ist hier. Ihre Tochter übernachtet bei einer Freundin in Köln. Ihr Sohn ist irgendwo auf dem Gelände. Und ihr Mann hat sich mit einem Leipziger Bäcker in den Rheinauen verabredet.
Zu Hause wäre sie jetzt vom Gewächshaus über den Hof ins Haupthaus gegangen und hätte sich einen Kaffee aufgebrüht. Zwar hätte sie in der Dose nur Röstfeinkaffee aus der HU vorgefunden, nicht vergleichbar mit dem hiesigen, aber es wäre ihre eigene Küche gewesen.
Vor ihrer Tür hört sie Stimmen. Für einen Kaffee muss sie in die Gemeinschaftsküche im Erdgeschoss und ihn unter den Blicken derer kochen, die auch noch keine Arbeit haben. Sie verlässt das Zimmer. Schon im Treppenhaus ist plötzlich ungewöhnlich viel los. Unten im Flur ist der Eingang zur Küche von einer Ansammlung von Menschen blockiert. Eine Wolke aus murmelnden Stimmen verschluckt immer wieder die Durchsage aus dem Küchenradio.
Achtung, hier spricht der Rias Berlin. Am frühen Morgen des 13. August haben bewaffnete Grenzpolizisten in Berlin an der Grenze zwischen amerikanischem und sowjetischem Sektor damit begonnen, das Straßenpflaster aufzureißen. Asphaltstücke und Pflastersteine werden zu Barrikaden aufgeschichtet, Betonpfähle eingerammt und Stacheldrahtverhaue gezogen. Als zweite Sicherungsstaffel im Rücken der Grenzpolizei werden Panzer eingesetzt, um Durchbrüche von Ost-Berlinern an die Sektorengrenze zu verhindern. Es kommt zu verzweifelten, spontanen Fluchtversuchen.
Gleichmäßig atmen. Unruhe entsteht unter den Zuhörenden. Deine Mutter stellt sich auf die Zehenspitzen. Auch im Sender Freies Berlin der atemlose Bericht, dass die Truppen der Nationalen Volksarmee an der innerdeutschen Grenze in Berlin aufmarschierten. Was bedeutet das?
Was bedeutet das?
Jemand dreht wahllos am Radioknopf. Die bewaffneten Verbände erzwängen die Abriegelung der Sektorengrenze zu West-Berlin. Wie soll es jetzt weitergehen? Was sagen die Amerikaner dazu?
hektisches, unkontrolliertes Drehen am Sendeknopf, um UKW einzustellen. Abgehackte Mickey-Maus-Stimmen in schnellem Wechsel. Nachrichten aus dem All. Was heißt Geschichte? Die Unumkehrbarkeit eines Vorgangs. Seit nach der Öffnung der Pflegeheime Besuche wieder erlaubt sind, fahre ich wie früher einmal im Monat zu meiner Mutter. Wittenberg, Halle, Leipzig gleiten vorbei, als sei es nie anders gewesen. Ich lese die Namen auf den Schildern der Bahnhöfe, die vorüberfliegen. Erfurt, Eisenach. Als sei die Strecke nie durch eine Grenze unterbrochen gewesen. Geschichte als Zerstörung. Und als Rückgängigmachen der Zerstörung. Leipzig, Dresden, der wiederhergestellte Zustand wird nie so sein wie vor der Zerstörung. Im Laufe des Vormittags hat sich deine Mutter einen Platz neben der Küchentür erkämpft. Die Luft ist verbraucht. Immer mehr Menschen belagern Schulter an Schulter das Radio. Stimmengewirr. Haben sie auch Verwandte zurückgelassen? Ja. Und wo sind sie zu Hause? Im Erzgebirge. In Thüringen. In Stralsund. Zu Hause in der Sprache. Meine Mutter hat vergessen, in welcher Stadt ich wohne und wo sie selbst wohnt. Welche innere Landschaft sieht sie vor sich, wenn ich Kesselshain sage? Weiß sie noch, was ein Eichhörnchen ist? Eine Amsel? Eine Forelle? Ich bin anwesend. Hier bei ihr. Dabei sein. Dabei bleiben. Was hat stärker Schaden genommen? Ihre Erkenntnis oder ihre Sprache? Meine liebe Lotte, du würdest staunen, als sie noch schreiben konnte. Wenn du wüsstest, dass du wüsstest, deine Mama nicht nur lesen kann, mit Vergnügen hat. Euch, liebe Kinder, sehr vermisstet. Sehr, sehr. Aber ihr, ich habt, ist euch. Ob ist. Ist die Sprache meiner Mutter in einem schleichenden Prozess mehr und mehr durcheinander geraten? Oder dringt ihre Sprache nur nicht mehr bis zu mir durch, ohne sich auf dem Weg nach außen zu verheddern? Ihr Körper wird ihre Sprache überleben. Ich bin dein Kind. Kommt dieser Satz noch bei ihr an? Ich bin dein Kind. Wer sagt das? Und zu wem? Die Tochter zu ihrer Mutter oder die Mutter zu ihrer eigenen Mutter? Jede Mutter ist eine Tochter. Die Tochter der Tochter der Tochter. Eine neue Sprache finden. Je mehr Menschen von draußen in die Küche drängen, desto näher wird deine Mutter in Richtung Radio geschoben. Nun kann sie die Nachrichten gut verstehen. Bestürzte Gesichter der Zuhörenden.
20. November. Lottchen, glasige Augen, heiße Stirn.
Beinahe wäre deine Mutter mit ihren Gedanken abgeschweift. Sie bekommt gerade noch mit, dass der Bundeskanzler in seiner Ansprache eine kleine Kunstpause macht. Deine Mutter erkennt Adenauer an der Stimme. Er spricht denselben rheinischen Dialekt wie alle hier, mit Ausnahme der Flüchtlinge im Wohnheim. Die Bundesregierung halte an dem Ziel der deutschen Einheit in Freiheit unverrückbar fest. Die Machthaber der Sowjetzone hätten heute Nacht damit begonnen, unter offenem Bruch der Vier-Mächte-Vereinbarung West-Berlin von seiner Umgebung abzuriegeln.
21. November. Lottchen Fieber.
Der gesamten Weltöffentlichkeit sei durch die Massenflucht aus der Zone tagtäglich gezeigt worden, unter welchem Druck die Bewohner stünden und dass ihnen das in der ganzen Welt anerkannte Selbstbestimmungsrecht nicht gewährt werde.
22. November. Lottchen nimmt einen Stift in die Faust und versucht damit zu kritzeln.
Nachdem deine Mutter 2 Stunden neben dem Radio gestanden hat, bahnt sie sich den Weg zurück in ihr Zimmer. Mittlerweile kann sie die Meldungen auswendig. In einer Endlosschleife wiederholt sich die Zeitansage in ihrem Gehirn. Sonntag, der 13. August 1961. Sie fährt mit dem leeren Aufzug ins oberste Stockwerk. Ein 2. Satz meißelt sich in ihren Kopf. Wir können nie mehr zurück. Wir können nie mehr zurück. Nie mehr.
25. November. Lottchen sagt zum ersten Mal laut und deutlich Nein.
Nabelschnur. Mit einer Trennung beginnt das Leben. Und damit endet es.
Die Hände und Füße meiner Mutter sind jetzt nur noch eingeschränkt beweglich. Die Feinmotorik beim Aufspießen von Brotstückchen funktioniert nicht mehr. Handwerkliches Geschick war früher eine ihrer Stärken. Und der Garten. Hauswirtschaft weniger. Kochen als Pflicht.
Sowas darfst du nicht aufschreiben.
Die körperliche Erscheinung der Mutter. Schlank, fließend, schick. Ihre langen Beine, Weitsprung, Sportlerin. Modebewusst. Lippenstift, aber nur zu Feierlichkeiten. Gedeckte Farben. Nagellack nie. Nicht auffallen. Nicht aufreizend sein.
Das tut doch hier nichts zur Sache.
Rosenöl. Ihre Hände und Füße mit Rosenöl einreiben. Füße und Hände nur noch Klumpen. Darf ich das schreiben? Während mir die Tränen übers Gesicht laufen? Darf das jemand wissen?
27. November. Otto hat heute frei. Erster Schnee. Wir nehmen Lottchen auf eine Spazierfahrt mit. Glücklicher Tag.
In letzter Zeit sagt meine Mutter zu mir, wir sind geheime Zwillinge. Du bist meine Schwester. Wir sind ein Doppelboot, gegen die verbleibende Zeit anschreiben. Rudern gegen den Strom.
Habe ich Kinder?
Ja.
Bin ich dein Kind?
Ja. Kann es sein, dass die eigene Mutter Stein wird? Knochen? Holz? Das Wort Doppelboot gibt es wirklich. Obwohl es meine Mutter aus dem Stegreif erfunden hat, um unsere Beziehung in Worte zu fassen. Woher kommen die Wörter?
29. November 67. Lottchens Haare gewaschen.
In der Pflegedokumentation des Heims finde ich den Vermerk, dass meine Mutter nachts ihr Zimmer verlasse und an den Türen der anderen Bewohner rüttele. Weil niemand öffne, geistere sie über den Flur und rufe nach jemandem. Dabei stoße sie spitze, schrille Schreie aus. Schrei der Einjährigen, der Zwölfjährigen, der 29-Jährigen, der 88-Jährigen. Ein 2-Minuten-Heulton, dann dreimal ein Dauerton von je 12 Sekunden. Das bedeutet Fliegeralarm. Einschlafen am Abend. Wie sieht das aus im Jahr 1933? In den Jahren 1945, 61, 89 und heute? Lebenszeit. Ereignisraum. Wenn ich meine Mutter ins Bett bringe, bewegt sie beim Psalm 23 die Lippen mit. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Was sieht sie vor sich, wenn sie diese Worte hört? Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Kurz vor dem Zu-Bett-Gehen, akute Luftgefahr. Du erkennst sie am Voralarm. Wie heulende Hunde. Danach 3 hohe Dauertöne. Und gleich darauf die belfernde Flak. Kravum. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. 8. Mai 1945. Warmer Regen. Du stehst im Wald bei Kesselshain. Der Kuckuck ruft. Du atmest den Duft der frisch aufgeplatzten Blattknospen ein. Bald wirst du 13 Jahre alt. Der Kuckuck ruft so oft, dass du nicht mitzählen kannst. Lang, lang wirst du leben. Wie lang? Von den Bäumen keine Antwort.
Dritter Dezember. Erster Advent. Adventskranz aufgehängt. Die Kurrende von zu Hause ausgepackt und aufgestellt.
Von Geburt an warst du von Tieren umgeben. Franz, der Schimmel für die Kinder und natürlich Bento. Mit Namen und Geburtsdatum tauchen sie auf einer Liste im Nachlass deines Vaters auf. Hat er sie beim Landesausgleichsamt für die Steuererklärung vorlegen müssen? Unter der Überschrift Auflistung der in der DDR zurückgelassenen Vermögenswerte tummeln sich Kühe, Hühner und Pferde. Nie in deinem Leben habe ich dich reiten gesehen. Auf dem Foto, das dich auf einem Schimmel zeigt, der auf einer ungemähten Wiese steht,
erkenne ich das karierte Kleid wieder, das du zum Schulanfang getragen hast. In vorbildlicher Haltung sitzt du auf dem Pferderücken. Guter alter Franz. Mit aufrechtem Rücken und ohne Steigbügel und Zaumzeug hältst du dich an seiner Mähne fest. Dein glückliches Gesicht im Profil. Wenn man genau hinsieht, entdeckt man die Person, die dich fotografiert, als dunkles Abbild auf dem Gras. Ein langgezogener Schatten verläuft schräg über der Wiese. Wer hat dieses Foto gemacht? Nicht mehr feststellbar, ob Vater oder Mutter. Wer hat dieses Foto gemacht?
Zähle unsere vier Großeltern mit vollständigem Vor- und Nachnamen auf.
Das klappt.
Nenne die Geburtstage unserer Großeltern.
Nur zwei von vier Großeltern haben wir überhaupt erlebt.
Nenne die Sterbedaten unserer Großeltern.
Sich bücken und auf den Gräbern nachlesen.
Da kannst du noch froh sein. Du hast Gräber und Knochen. Die Ermordeten haben nichts. Nichts außer verstreute Skelette, abhanden gekommene Knochen.
Was sie mir nicht mehr erzählen kann. Wie sich das anfühlt. Der warme Pferdehals von Franz. Sein würziger Geruch. Hin und wieder ein Schnauben aus seinen Nüstern.
Hat sie dir davon erzählt?
Nein.
Wer könnte das wissen?
Das Pferd selbst.
Genau. Franz soll erzählen.
Davon, dass er am 18. Juni 1948 durch eine Anordnung des Rates der Stadt Borna seiner jungen Besitzerin entzogen und dem staatseigenen Gut Borna zur volkswirtschaftlichen Verwendung zugeführt wird? Enteignung? Dieses Wort hat er noch nie gehört. Von dem Mädchen, das ihn sein Eigen nannte, wurde er bei seinem Namen gerufen. Wenn es zu ihm auf die Koppel kam, tänzelten seine Ohren.
Lies mir nochmal das Schreiben vom 1. Februar 1950 vor.
Statt Enteignung heißt es die Freigabe der während der Haftzeit des Antragstellers der Einziehung an heimgefallenen Vermögenswerte wird abgelehnt. Stempel, Unterschrift.
Ziemlich viel Genitiv.
Besitzanzeigendes Fürwort, ein Dorn im Auge der Kreisleitung. Kein Landbesitz, aber totes und lebendes Inventar. Ein Deutz-Dieselschlepper, ein Zuchtstier, 32 Milchkühe, 3 Fersen, ein Stierkalb, 5 Zugochsen und 6 Pferde. Geboren in den Jahren 1930 bis 1945. Du kannst nichts mitnehmen. Landwirtschaftliche Gerätschaften kamen in unserer Kindheit nicht vor. Aber unsere Mutter brachte uns die Wörter dafür bei. Und wir lernten, die 4 Getreidesorten auseinanderzuhalten. Für den Unterschied zwischen Gerste und Roggen erfand sie eine Eselsbrücke.
Und jetzt habe ich sie vergessen.
Ich auch. 7 Sensen, 3 Schlepprechen, 2 Grasmäher, 2 Gabenbinder, 1 Rübenschneidemaschine mit Motor.
7. Dezember. Mit Lottchen im Zoo, sie durchs Affenhaus geschoben. Sie quietscht vor Freude beim Anblick der Schimpansen.
Was glaubst du, hast du von unserer Mutter gelernt?
Darauf zu achten, woher Gefahr droht.
8. Dezember. Lotte hält sich von den Adventskerzen fern. Stattdessen tippt sie mit dem Finger auf die Hütchen der Sternsinger.
Ein Hengst, Bento, Brandfuchs, geboren 1930. Ein Wallach, Franz, Schimmel, geboren 1932. Eine Stute, Liese, Braun, geboren 1944. Zu lange auf die Liste gestarrt, bis mir schwindelig wird. Bleiben noch die Hühner. 30 Legehühner, 50 Junghennen, 32 Küken. Zu lange hingesehen. Spuk. Ich zähle 32 Küken, die aus Großvaters Manteltasche quellen, als er den Zug in Richtung Berlin besteigt, um seinem Land für immer den Rücken zuzukehren. Ein Pieps und er wäre dran. Er beschwört die Küken, nicht herumzuopern, damit er sie unter die Achsel klemmen kann, um sie außer Landes zu tragen.
Psst, nie rumopern.
Und unter der Zunge versteckt, den sechselnden Wind. 2 Milchsiebe, 3 Rahmkellen, 3 Rahmkellen, ein holzgeschnitzter Stempel für die Butter. Ein holzgeschnitzter Stempel für die Butter. Außer dem Datum weiß ich nichts vom Grenzübertritt meiner Großeltern. Vergangenheit anhalten. An welcher Stelle haben ihre Füße zum ersten Mal West-Berlin berührt? Neu erzählen. Weit weggehen, um möglichst nah dran zu sein.
Ein Milchwagen, ein Jauchewagen, 2 Düngewagen, 2 Düngewagen, 2 Kutschgeschirre, ein Pferdekomb,
3 Ochsengeschirre,
mit Stirnjoch.
9. Dezember. Morgen 2. Advent. Briefschulden. Lottchen kränkelt. Keine freie Minute.
sich einem Pferd nie von hinten zu nähern, habe ich von meiner Mutter gelernt.
10. Dezember. Der Bügelkorb quillt über. Den ganzen Tag auf den Beinen. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll.
Während des Besuchsverbots machen die Pflegekräfte Fotos von den Heimbewohnern und drucken sie für die Angehörigen aus. Neben dem Gruß »Uns geht es gut« zeigt das Foto meine Mutter, wie sie im Nachthemd auf der Bettkante sitzt. Ihr Blick. Was mache ich hier?
11. Dezember. Großeinkauf mit Lottchen. Sonderangebot bei Hertie. Kaffee für Ostpakete. Weihnachtspäckchen gepackt für Tante Fienchen, die Kruschkes und Frau Thalheim. Ich bin zu spät dran.
Das Fingerspiel, das meine Mutter mir als Kind beigebracht hat, mache ich jetzt mit ihr. Beim Sprechen streiche ich über ihren Handteller, als ob ich ein Geldstück hineinlegen würde. Hier hast ein Taler, geh auf den Markt, kauf dir eine Kuh und ein Kälbchen dazu. Zum Schluss heißt es, das Kälbchen hat ein Schwänzchen und macht Diddle-Diddle-Diddle-Diddle-Dänzchen. Beim letzten Wort kitzle ich ihre Hand mit meinen Fingerspitzen. Schon zweimal habe ich die Gedenkstätte des Notaufnahmelagers in Marienfelde besucht, ging die Zimmer ab und betrachtete den abgetretenen grauen Linoleumboden. Auch hier haben meine Großeltern auf ihrer Flucht keine Spuren hinterlassen. Der neben dem Museum liegende Gebäudeteil ist heute noch ein sogenanntes Übergangswohnheim. Aus den Fenstern hängen Kleidungsstücke und Handtücher heraus. Noch Jahrzehnte nach dem Mauerbau kann ich nicht am S-Bahnhof Friedrichstraße einsteigen, ohne an meine Großeltern zu denken. An den Grenzübergang und den Verlauf der Mauer erinnert hier nur eine in den Asphalt eingesenkte Reihe Pflastersteine, von einem Metallband eingefasst. Am Ende der Geschichte ein Blatt ohne Schrift. Wüste. Keine Spur von Menschen.
Doch, hier ist einer.
Dein Vater hatte vergessen, dass das Museum am Donnerstag vor Fastnacht schon am frühen Mittag schloss, weil das ganze öffentliche Leben komplett lahmgelegt war. Weiberfastnacht hieß hier Weiberfastelovend, ein Wort, das er vorher noch nie gehört hatte. Als er morgens zur Arbeit erschien, hatten sich seine Kolleginnen und seine Kollegen schon verkleidet und geschminkt. Neben lauter Funkemariechen, Cowboys, Mäusen und Clowns fühlte er sich fehl am Platz. Nachdem mittags alle singend abgezogen waren, streifte er durch die Einkaufspassage rund um den Domplatz, in der die Geschäfte gerade schlossen. Seinen größten Traum? Ein Rasiermesser aus Solingen mit einer Klinge aus hochwertigem, rostfreiem Stahl hätte sich dein Vater sowieso nicht leisten können. Noch nicht. Er beschloss, 3 Züge eher nach Hause zu fahren, um früher bei deiner Mutter zu sein. Seit kurzem wurde sie von derselben Unruhe ergriffen, die er schon von früher kannte. Sie war davon überzeugt, dass man in eurer Abwesenheit eure Sachen durchwühlte. Deshalb verließ sie nur noch selten das Zimmer. Sie vermisste ihre Uhr. Die Uhr, die ihr ihre Mutter geschenkt hatte.
20. Dezember. In der Kiste mit den Weihnachtssachen nach Baumschmuck gesucht. Wo ist die Krippe aus Kesselsheim?
Das, wovor ich mich schon so lange gefürchtet habe, ist heute eingetreten. Meine Mutter kann nicht mehr telefonieren. Zwar hat die Pflegekraft ihr den Hörer hingehalten, aber sie gibt ihn nach kürzester Zeit zurück. Offenbar versteht sie nicht, warum sich meine Stimme in einem länglichen Plastikkästchen befindet, das man ihr ans Ohr hält. Meine Mutter ist aufgebracht, ruft immer wieder meinen Namen durchs Telefon. Ich will sie beruhigen. Unsere Stimmen verhaken sich ineinander. Ich gerate in Panik, weil ich meine Mutter nicht beruhigen kann.
Ich erreiche sie nicht mehr. Der Löwe nimmt Gestalt an.
23. Dezember. Letzte Weihnachtsvorbereitungen. Schachtel mit Glaskugeln heruntergefallen. Alle kaputt. Entgleitet mir der Tag.
Im Medikamentenplan meiner Mutter taucht ein neues Präparat auf. Gegen ihr nächtliches Herumgeistern wird ab sofort Melperon verabreicht. Man wendet es zur Behandlung von Schlafstörungen, Erregungszuständen und zur Dämpfung von psychomotorischer Unruhe an. Melperun habe allerdings Nebenwirkungen, recherchiere ich. Die gravierendste unerwünschte Folge der Behandlung mit klassischen Neuroleptika seien Parkinson-ähnliche Bewegungsstörungen. Melperun könne dazu führen, dass sich Tätigkeiten, für die ein fein abgestimmtes Muskelspiel notwendig sei, nicht mehr ausführen ließen. Die Bewegungen würden zittrig, die Schritte klein, die Mimik starr.
Meine Mutter mit eingefrorenem Gesicht.
Die Gesichtsmuskulatur könne nicht mehr gesteuert werden.
Ich will mir das nicht vorstellen. Auf dem Heimweg denkt dein Vater über die Meldung in der Zeitung nach. Der lange Arm der Staatssicherheit im Westen, lautete die Überschrift. Deshalb also hatte man sie im Aufnahmelager Marienfelde so gründlich überprüft. In verhörähnlichen Gesprächen wollte man wissen, welches Verhältnis sie zur DDR-Staatsgewalt gepflegt hätten.
Gepflegt, das ist wohl nicht der richtige
gepflegt
Ausdruck.
Gepflegt sei wohl nicht der richtige Ausdruck, hatte er entgegnet.
24. Dezember, Heiligabend. Für Lottchen ein Schaukelpferd, einen Schimmel mit aufgemalten schwarzen Punkten. Foto von Lottchen auf dem Pferd. Otto hält sie fest.
Im Frühjahr nach dem Mauerfall beschloss ich, meine ersten Semesterferien im Osten zu verbringen. Auf der Landkarte fuhr ich mit dem Finger die Küstenlinie der DDR entlang und entschied mich für den Darß. Mein Zimmer war spartanisch eingerichtet. Waschschüssel auf dem Zimmer, Plumpsklo hinterm Haus. Nach wenigen Schritten begann der Strand. Hinter der mit Strandhafer befestigten Uferböschung lag nur noch Sand, hell wie Zucker. 30 Jahre nachdem meine Großeltern die DDR verlassen hatten, kannte das Meer keine Grenzen. Was würden Sie dazu sagen, wenn Sie mich jetzt sehen? Barfuß in diesem Sand.
25. Dezember. Lottchen glücklich auf ihrem Schaukelpferd. Weihnachtsfrieden.
Vom Bahnhof bis zum Wohnheim waren es gut 20 Minuten Fußweg. Dein Vater hätte auch den Bus nehmen können, aber das Geld dafür sparte er. Menschen in Karnevalskostümen begegneten ihm aus Richtung des Wohnheims nicht. Als er ins Zimmer kam, kniete deine Mutter vor ihrem halbgepackten Fieberkoffer, den sie auf ihre Matratze gewuchtet hatte.
Lotte, was machst du da?
Lotte, was machst du da? Er nahm sie in die Arme. Die Bienen beginnen auszuschwärmen. Ihre Stimme dicht an seinem Ohr. Jemand müsse nach den Bienen sehen. Sie weinte.
Es ist doch erst Februar.
Es sei doch erst Februar, versuchte er sie zu beruhigen. Aber jemand müsse nach Hause fahren.
Die Bienen fliegen doch, wo sie wollen. Die kommen einfach zu uns.
Wann denn, wollte sie wissen.
Eines Tages.
Eines schönen Tages. Im Herbst 1990 zog es mich wieder auf den Darß. Es war Anfang Oktober. Die sogenannte Wiedervereinigung stand bevor. In der feuchten Ostseeluft hingen Braunkohleschwaden. Ein alles durchdringender Geruch. Am 3. Oktober war der Strand von Prerow trotz des nasskalten Wetters voller Menschen, die den freien Tag genossen. Ich mischte mich unter sie, obwohl ich mich fremd fühlte. Eine bohrende Frage tauchte auf. Wie wäre es gewesen, wenn ich in der DDR geboren worden wäre?
Nicht dein Ernst.
Was wäre gewesen, wenn unsere Mutter nicht in den Westen gegangen wäre?
Das ist Verrat.
Hängen bleiben. Immer an derselben Stelle gedanklich hängen bleiben. Was wäre gewesen, wenn?
25.12., erster Weihnachtsfeiertag. Festgottesdienst im Freiburger Münster. Predigt des Landesbischofs. Ich gehe mit Lottchen raus, als sie unruhig wird.
Meine Mutter hat mir erzählt, dass ihr Vater ihr am Vorabend seines Todes eine einzige Frage stellte. War es richtig, dass wir in den Westen gegangen sind? In diese Frage hinein starb er. Da hatte er seine Frau um 20 Jahre überlebt.
26. Dezember, zweiter Weihnachtsfeiertag. Braten misslingt, trotzdem gute Stimmung.
Wieder steht ein Besuch bei meiner Mutter an. Ich will mit dem behandelnden Psychiater über den Medikamentenplan sprechen. Wird das Ergebnis meines PCR-Tests
der Löwe
rechtzeitig aus dem Labor eintreffen, bevor ich an der Besucherschranke stehe?
Im Moment bleiben.
Der Löwe.
Hingabe an den Moment.
Obwohl wir lange nichts von der Herkunft unserer Mutter wussten, spürten wir ihre Ablehnung gegenüber der DDR. Mit Ausnahme eines Tagesausflugs nach Ost-Berlin hat sie das Staatsgebiet der DDR nie wieder betreten. Sie hatte immer noch Angst, wegen Republikflucht an der Grenze festgehalten zu werden. In Begleitung meiner Mutter überschritt ich 1988 zum ersten und einzigen Mal die Grenze nach Ost-Berlin. Im Jahr vor dem Mauerfall machten wir eine Kurzreise anlässlich des Berliner Stadtjubiläums. 750 Jahre Berlin, davon 39 Jahre geteilt. Meine Mutter bewegte sich gehetzt durch die Westberliner Straßen. Auch hier gäbe es Stasi-Spitzel, erklärte sie. Ich überredete sie, den Dorotheenstädtischen Friedhof anzusehen. Ein Katzensprung vom Grenzübergang Friedrichstraße entfernt. Zur Beantragung eines Tagesvisums stellten wir uns am Abfertigungsschalter an. Meine Mutter schärfte mir ein, auf keinen Fall etwas zu sagen oder zu fragen, während unsere Ausweise überprüft werden.
Der Löwe.
Bei der Personenkontrolle mustert der Grenzpolizist meine Mutter eingehend.
Der Löwe.
Sie waren ja schon mal hier. Mit seinem Zeigefinger tippt er auf den Geburtsort in ihrem Reisepass. Lässig wie mit einem Schlagstock, der gleich zum Einsatz kommt. Sie dürften sich hier also auskennen. In diesem Moment knicken mir meine Beine weg. Wird er meine Mutter da behalten?
Blutdruckabfall. Plötzliche Erkenntnis. Blut sackt in die Füße.
Der Grenzpolizist winkt uns durch die Absperrung. Lieber wäre ich umgekehrt, aber meine Mutter schiebt mich weiter in Richtung Ausgang. Damit sich mein Kreislauf beruhigt, schleichen wir in Zeitlupe durch die Chausseestraße. Unsere Schultern berühren sich. Auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof schleppe ich mich an den Gräbern entlang, die wir nach berühmten Namen absuchen. Am liebsten würde ich mich dazulegen. Müde Füße. Erde märkisch. Im Sand die Spur.
Du bist mal wieder abgeschweift. Geht die Geschichte jetzt nach vorn oder führt sie zurück?
Zurück. Im Wohnheim nachts unbemerkt das Zimmer zu verlassen, ist schwierig. Die Stockbetten wackeln bei jeder Bewegung. Deshalb habt ihr euch auch abgewöhnt, aufs Klo zu gehen, während alle schlafen. Trotzdem verlässt deine Mutter nachts das Zimmer, was deinen Vater hochschrecken lässt. Heute ist sie schon zweimal draußen gewesen. Wohin will sie mitten in der Nacht? Gestern war er ihr nachgegangen und erwischte sie gegen 4 Uhr im unteren Flur, wo sie auf und ab ging. Was machte sie da?
Komm doch wieder ins Bett.
Ob sie nicht wenigstens das Medikament nehmen wolle, das ihr die Heimärztin verschrieben habe. Sie zuckte mit den Schultern. Sie hatte das Rezept noch nicht einmal in der Apotheke eingelöst. Valium würde in kürzester Zeit abhängig machen, habe sie gehört.
Mit dem Schreiben beginnen. Schon vor dem Anfang ans Aufhören denken.
Immer öfter lässt die nächtliche Unruhe deiner Mutter auch deinen Vater wach liegen. Mit halbem Ohr horcht er auf ihre Atemzüge. Ob er über ihren Kopf hinweg noch einmal bei der Heimärztin vorsprechen sollte? Alles muss leer sein. Leerer als Schlaf.
27. Dezember 1967. Festtagsgeschirr gespült und weggeräumt. Stopfschrank gesichtet.
Fast ein halbes Jahr hat dein Vater gebraucht, bis er sich in Köln endlich das ersehnte Rasiermesser kaufte. In den letzten Wochen hatte er sich nach Dienstschluss in der Haushaltsabteilung von Karstadt herumgedrückt. Sollte er nicht doch lieber ein Schweizer Messer nehmen? Als er sich endlich entschieden hatte, ging er mit seinem Lieblingsstück zur Kasse. Eine gute Wahl, lobte der Verkäufer, während er über das schimmernde Hirschholz des Griffes strich. Dann berührte er vorsichtig die glänzende Klinge. Qualitätsarbeit aus Solingen, ganz hier aus der Nähe. Made in West Germany, setzte er hinzu.
West Germany.
West Germany, wiederholte dein Großvater.
West Germany. Toll.
Seitdem man deine Mutter dazu überreden konnte, das Valium zu nehmen, ging es mit dem Einschlafen besser. Trotzdem fühlte sie sich am Morgen nicht erholt. Traumlose Nacht. Sturzartiges Abtauchen in den Schlaf, wie nach einem Kopfsprung. Dann regloses Ausharren, wie ein U-Boot am Grund. Angst vor dem Schreiben. Das Vorhersehen, was dabei stören könnte. Erst alles ordnen, bevor es losgeht. Kurz bevor dein Vater am 12. August zum Frühzug aufbrach, betrachtete er seine schlafende Frau. Wie leblos sie dalag.
Ich muss dich korrigieren.
Sagst du?
Sage ich.
Und worin?
Der 12. August 1961 war ein Samstag.
Und?
Da fuhr unser Großvater nicht zur Arbeit.
Samstags ist das Museum doch auch offen. Genauso wie die Buchhandlung, in der unsere Mutter ihre Ausbildung macht.
1:0 für dich.
Ich erzähle doch nicht, um Recht zu behalten. Obwohl ihr um sie herum Lärm machtet, wachte deine Mutter nicht auf.
Dein Vater beugte sich über sie. Nicht der Hauch einer Bewegung durchzog ihren Körper. Atmete sie überhaupt? Wie sollte sie es schaffen, übermorgen pünktlich aufzustehen, um ihre neue Stelle anzutreten? Friedlich sah ihr Gesicht nicht aus, eher versunken wie in ein Grab. Ob man die Dosierung doch wieder herabsetzen sollte?
28. Dezember. Lottchen wirft ihre Puppe mit Schwung aus dem Laufstall.
Am Sonntagvormittag packst du deine Sachen zusammen. Traditionsgemäß findet Mitte August der Betriebsausflug der Buchhandlung König statt. Diesmal fällt er auf Montag, den 14. August, und wird dich nach Aachen führen. Am Vorabend wirst du bei deiner neuen Kollegin in Köln übernachten. Endlich Neues sehen und unter Menschen kommen. Im Wohnheim seid ihr ja nach wie vor isoliert. Vor allem deine Mutter vermeidet jeden Kontakt.
29. Dezember. Lottchen knirscht mit den Zähnen. Die zwei oberen sind jetzt durch.
Schreiben. Neubeginn. Fängt man einfach da wieder an, wo man aufgehört hat? Oder ist alles zerstoben, was vor einem Jahr irgendwie auch da war und davor? Das Aufdecken, was unter der Grasnarbe liegt. Immer noch liegt. Wie die Toten. Dein Zug nach Köln geht in einer halben Stunde. Deine Mutter blickt von dem Stapel ihrer Papiere auf, die sie seit gestern hin und her schiebt. Der Prospekt des Altersheims Waldfrieden, in dem sie am Montag anfangen wird, rutscht ihr vom Schoß. Hast du deine Strickjacke eingepackt, falls es kalt wird? Seit Tagen ist es über 20 Grad. Dir könnte jederzeit etwas zustoßen. Das sagst du jeden Tag. Wir müssen zusammenhalten. Bitte mach mir mein Wochenende nicht kaputt. Sprich nicht mit fremden Menschen. Die Stasi hat ihre Spitzel auch im Westen. Woher weißt du das? Vertraue niemandem. Nicht einmal denen, die du kennst. Aber wie soll dann mein Leben aussehen? Wie soll ein Leben so überhaupt funktionieren? Pass auf dich auf. Und du auf dich, Mummi. Sich losreißen. Sich auf den Weg machen.
Da alle Maßnahmen zur Senkung der Infektionszahlen nicht greifen, werden die Kontaktbeschränkungen wieder verschärft. Schnell beschließe ich, die Reise zum Geburtstag meiner Mutter auf das Wochenende vorzuverlegen,
Löwe,
das noch nicht von der Verschärfung der Maßnahmen betroffen ist.
Nicht Löwe.
Was wäre, wenn ich sie wieder mehrere Monate lang nicht besuchen dürfte? Was spielt sich in ihrem Kopf ab, wenn sie den ganzen Tag allein ist?
Wo ist sie jetzt?
Wo ist Lotte?
Lotte,
hier ist sie nicht.
Lotte?
Wann kommt sie?
Hier ist sie
und
nicht.
Otto.
Und
wann
Otto
kommt sie?
Wo ist er?
Wo
ist sie?
Niemand hier.
Ist sie jetzt?
Im Himmel, hat sie gesagt.
Wann kommt sie?
Ich muss.
Wo seid ihr?
Wann kommt sie?
Was ich suche, gibt es nicht mehr.
Was ich suche, gibt es nicht mehr.
Wenn ich Beine hätte, wie ein Häuptpferdchen.
Heute kommt sie nicht.
Ich muss in den Himmel springen.
Vier Beine hat das Häuptpferdchen.
Muss ich mir merken.
Ich muss einen klaren Moment abwarten.
Einen klaren Moment abwarten.
Und dann springe ich.
Als du am Montagabend vom Betriebsausflug ins Wohnheim zurückkommst, wirfst du dem Pförtner im Vorbeilaufen eine Kusshand zu. Er ruft dir etwas hinterher. Vielleicht meint er die Sache mit Berlin? Seit gestern spricht man von nichts anderem. Aber Berlin ist weit weg. Du nimmst zwei Stufen auf einmal. In Gedanken bist du noch bei eurem Ausflug. Frau König hat dich heute zur Seite genommen. Wenn du dich weiterhin so anstrengen würdest, hättest du bei einem guten Abschluss Aussichten auf die nächste freie Stelle. Das musst du gleich deiner Mutter erzählen, sie liest doch so gern. Mit einem Schwung öffnest du die Tür zu eurem Zimmer. Dein Vater und dein Bruder sitzen zusammengesackt auf der unteren Matratze des Stockbetts. Sofort weißt du, dass etwas passiert ist. Entsetzen steht ihnen im Gesicht.
30. Dezember 67. Fondue-Rezepte rausgesucht. Die Nachbarn von gegenüber eingeladen. Silvestereinkauf.
Bei der Fahrt im Krankenwagen neben der Trage, auf der deine Mutter lag, warst du nicht dabei. Beim Fehlschlagen der Wiederbelebung warst du nicht dabei.
Du warst nicht dabei.
Beim Aussetzen ihres Herzschlags warst du nicht dabei.
Möge dich der Löwe zerreißen.
Nichts wird jemals wieder gut.
30. Dezember. Nachmittags nochmal los. Tischfeuerwerk besorgt und Knallbonbons. Ob Lottchen in der Silvesternacht durchschläft?
Auf dem Weg aus der Küche schaut deine Mutter nicht nach links und nach rechts. Sie will so schnell wie möglich in ihr Zimmer. Weg vom Radio. Weg von der Mauer in Berlin, die ihr den Weg nach Hause abschneidet. Keiner hat das Recht, sie daran zu hindern. Sie muss in Augenschein nehmen, wer jetzt ihren Sackpflug benutzt, ihre Rodehacken, ihren Unkrautstriegel. Nachschauen, ob die Forellen nicht längst mit dem Bauch nach oben im Teich treiben, ob jemand die Bienenstöcke zertreten, die Wabenrähmchen zerbrochen hat, das Unmögliche wollen. Deine Mutter erreicht den Flur im Obergeschoss, der wie ausgestorben daliegt. Auch im Zimmer ist niemand. Hat ihr Mann es schon gehört? Ist er in Sicherheit? Vielleicht ist er kurzerhand nach Berlin aufgebrochen. Aber dort käme er ja nicht mehr durch. Nie mehr. Diesen Gedanken wegschieben.
Dagegen ankämpfen.
Gegen den Löwen ankämpfen. Um sich abzulenken, beschließt deine Mutter, ihre Kleidung für den Dienstantritt anzuprobieren. Erst streift sie den Faltenrock über, dann die Bluse mit dem Stehkragen. Fehlt nur noch der Spiegel. Nicht zurückschauen. Nach vorne gehen.
Schreiben. Schreiben. Den Stift in die Hand gekrallt.
Sie bricht in Richtung Waschraum auf. Niemand kommt ihr entgegen. Eine Seltenheit. Alle Welt belagert das Radio unten in der Küche.
Auf der Kuppe meines Zeigefingers hat der Stift eine Delle hinterlassen. So fest halte ich ihn zwischen Daumen und Zeigefinger gedrückt.
Der Gruppenwaschraum ist ein blassblau gekachelter Raum mit wandumlaufenden Waschbecken. Im Spiegel über den Waschbecken wird sie von ihrem Gesicht begrüßt, das sich in der Spiegelfront der gegenüberliegenden Wand verdoppelt und verdreifacht. Hier und da ein vergessener Waschlappen oder eine einsame Seife. Ihr Gesicht stürzt in eine Reihe aus Spiegeln, durch die man in die Ewigkeit schauen kann. Keiner da, außer ihr selbst.
Aber ich bin ja da. Und ich bleibe da. Ganz nah. Hier, bei dir.
Sie bleibt vor dem Waschbecken in der Ecke stehen, wo sie ungestört ist. Als sie näher kommt, blitzt neben dem Wasserhahn etwas auf. Das Rasiermesser ihres Mannes. Er muss es vergessen haben. Prüfend schaut sie in den Spiegel.
Sie hat sich gut angezogen.
Sie hat sich gut angezogen für den Tag ihres Stellenantritts im Altersheim Waldfrieden in Bonn. Die schlichte Kette, die dunkle Bluse mit Stehkragen.
Kein Bügeleisen zur Hand.
Kein Bügeleisen zur Hand. Ein Waschbecken für alle. Daneben das Rasiermesser ihres Mannes. Zum Greifen nah. Das obere Hoftor.
Der Forellenteich.
Forellenteich. Ihr Blick geht um Haaresbreite am eigenen Gesicht vorbei, versenkt sich in die Tiefe des Spiegels, bleibt hängen an 42 Apfelbäumen,
blühend,
38 Kirschbäumen, 7 Birnbäumen, 2 Pflaumenbäumen.
Ihre Augen wandern über,
über den seidigen Rücken von Franz, geboren 1935. Sie hat sich ein Haar aus dem Pferdestriegel gezupft und ums Handgelenk gebunden.
Du kannst nichts mitnehmen.
Kein Lächeln für das Gesicht im Spiegel.
Du kannst nichts mitnehmen.
Nichts mitnehmen.
Außer deinem Namen.
Keinen Halm.
Keinen Halm.
Aus dem Gabenbinder, oder
dem Futterkasten,
oder vom Boden der Strohpresse. Sie hat sich ein letztes Mal umgeschaut.
Ein letztes Mal
umgeschaut. Nach dem Schwanengutsteich. Nach den Rosen in... Nach den Rosen in...
Mit den... nach den
aus ihren Augenwinkeln rieselt das aus ihren Augenwinkeln rieselt das
der Hauswand in Kesselshain
aus den Ritzen der Hauswand in Kesselshain auf der Netzhaut das Bild vom oberen Hoftor
auf der Netzhaut das Bild vom oberen Hoftor
es steht offen als sie es mit zwei gezielten Schnitten zerschneidet.
Mir bleibt ein Datum, ihr Vorname, die Möglichkeit meiner Geburt. Wie kann man danach weiterleben?
Aber du warst ja da.
Ich?
Ja, du. Ihr Baby. Mit dir hat sie nach vorne geschaut.
Und zwei Jahre später warst du da. Ihr zweites Baby.
Aber da war noch die Angst, es könnte wieder etwas passieren. Von einem Moment auf den anderen. Der Löwe.
Und heute ist sie vom Löwen erlöst, weil sie ihn vergessen hat?
Den Löwen vergisst sie nie. Nie ganz.
Aber wie kann ich denn jetzt weitermachen? Alles wegräumen und trotzdem immer wieder darauf zurückgeworfen werden?
Erzähl die Geschichte zu Ende.
Sie hat kein Ende. Sie dauert an.
Willst du weiterschreiben bis in alle Ewigkeit?
Ich kann mich nicht trennen. Nicht von denen, die hier im Text vorkommen und nicht von dir.
Aber...
31. Dezember 1967. Silvesterabend. Gleich kommen Schneiders. Lottchen schläft nebenan. Hoffe, im neuen Jahr wird alles besser.
Gerade noch rechtzeitig vor den neuen Kontaktbeschränkungen fahre ich zum Geburtstag meiner Mutter. Im Rucksack verbirgt sich mein Geschenk für sie. Eine Matroschka mit roten Bäckchen. Als ich sie ihr überreiche, bin ich unsicher, ob sie sich an das Prinzip der ineinander verschachtelten Holzpuppen erinnert. Meine Schwester und ich zeigen ihr, wie man die Puppe auseinanderschraubt. Wir drehen am Bauch der Figur, bis sich die beiden Hälften unter der Drehbewegung des Holzes mit einem leicht quietschenden Geräusch lösen und der Kopf der nächstkleineren Puppe erscheint. »Frauen«, ruft unsere Mutter begeistert. Wir lassen eine Puppe nach der anderen verschwinden und wieder neu erscheinen, bis hin zum kleinsten Püppchen, das ganz innen verborgen ist. Jedes Mal, wenn die Figur, die eben im Bauch der Matroschka verschwunden ist, plötzlich wieder auftaucht, ist unsere Mutter aufs Neue verblüfft.
1. Januar 1968, Neujahr. Ausgeschlafen. Lottchen neben uns.
Mitte Dezember fällt die Entscheidung für einen kompletten Lockdown. In Bayern herrscht über die Feiertage sogar Ausgangssperre. Werden die Pflegeheime wieder abgeriegelt, dieser Geschichte müde. Dieser Gegenwart. Plötzlich bekomme ich die Nachricht, dass meine Mutter gestürzt sei.
Hat sie einen Oberschenkelhalsbruch und muss ins Krankenhaus.
In Krankenhäusern herrscht striktes Besuchsverbot. Meine Gedanken drehen sich im Kreis und stürzen ab.
Angst vor dem Weiterschreiben. Nur starren aufs Papier.
In der Gegenwart sein. Wo seid ihr, die ihr schon lange ins Reich der Schatten gegangen seid? Hüllt mich ein, damit ich aufhöre, mich zu fürchten.
In der Gegenwart bleiben.
Wie gelange ich zu den Toten, die uns verlassen haben? Zurückgelassen in grell beleuchteten Räumen. Ich ziehe die Vorhänge zu und verkrieche mich ins Bett. Als ich längere Zeit dort liege, spüre ich auf dem Rücken zwischen meinen beiden Schulterblättern eine Hand. Oder ist es eine Pranke? Sich ins Unendliche verkriechen. In einen Hohlraum.
Hast du schon mal daran gedacht, dich?
Ich? Mich?
Ja.
Ja. Und du dich?
Ja.
Ich träume, dass ich über eine abschüssige Wiese gehe und eine Wolldecke hinter mir herschleife. Sie ist in fuchsbraunen Farbtönen gehalten und hat orangebraune Streifen. Eine Decke, die meine Tante gewebt hat. Plötzlich läuft ein Fuchs an mir vorbei. Nicht einer dieser abgemagerten Füchse, die einem in Parks begegnen, sondern ein wohlgenährter, wolliger Fuchs. Ich habe Angst, er könnte auf mich aufmerksam werden, weil ich eine Decke hinter mir herziehe, die aussieht wie seinesgleichen. Weit oben auf der Wiese taucht ein Bekannter auf, der mir aus der Ferne zuruft, ich solle einen großen Stock nehmen, um den Fuchs auf Abstand zu halten. Ich habe keine Zeit, einen solchen Stock zu suchen und kann nichts anderes tun, als stehen zu bleiben. Einfach stehen bleiben und mich totstellen. Und wirklich, der Fuchs würdigt mich keines Blickes, schnürt an mir vorbei und verschwindet irgendwo im Grün. Das ist die Gegenwart dieses Textes. In der Gegenwart bleiben, im Licht bleiben, nicht ins Dunkel abrutschen. In der Gegenwart des Textes hin- und herschaukeln.
Mutter haben von Ruth Johanna Benrath, Teil 2. Es sprachen Erzählerin Birte Schnöing, Mutter Renate Richter, Schwester Julia Schubert, Großvater Frieder Venus. Komposition Peter Ewald. Ton und Technik Jean Tschimtschak. Regieassistenz Marie Permantier. Regie Christine Nagel. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2024. Dramaturgie Katja Huber.
In Radio Wissen ist der Name Programm. Wir breiten die ganze Welt des Wissens vor euch aus. Immer gut recherchiert, spannend erzählt und hochwertig produziert. Für alle ist etwas dabei, für Geschichtefans, Leute, die sich für Psychologie und Philosophie interessieren, für Kultur- und Literaturliebhaber und für den Deep Dive in Natur und Technik. Wir verraten, mit welchen Methoden der innere Schweinehund zu besiegen ist, wie sich Picasso immer wieder neu erfunden hat oder wie der Marshallplan umgesetzt wurde. Aber auch, ob man kreatives Schreiben lernen kann und welche Spinnen bissig sind. Das und noch viel mehr in Radio Wissen. Alle neuen Folgen findet ihr in der App der ARD Audiothek.